von wem wir gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen?
Es ist natürlich mehr Arbeit, die eigene Gesellschaft, das eigene Weltbild zu hinterfragen, Strukturen, Hierarchien, als einfach mitzuschwimmen und zu schauen, dass ich mich auf die Seite von ein paar Platzhirschen und Silberrücken schlage, um dann in deren Schatten halt dann auch vielleicht ein angenehmes Leben zu führen.
Nicht alle Männer wollen Karriere machen. Es gibt sehr viele Männer, die sagen, sie werden lieber ein fürsorglicher Vater und Familienmensch. Die Gesellschaft lässt das aber nicht zu.
Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind.
Das ist ja auch ein Vorbild sein, wo man sagt, ich springe über meinen Schatten, damit andere junge Frauen sehen, die hat auch einfach über ihren Schatten gesprungen und hat was gemacht. Und dann kann ich sie eigentlich auch.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Wie immer möchte ich zu Beginn meinen neuen UnterstützerInnen auf Steady danken. Das sind dieses Mal Stephanie, Sabrina und Estella. Vielen lieben Dank euch. Wenn ihr Große Töchter auch gern unterstützen würdet, worüber ich mich sehr freuen würde, dann könnt ihr das auf steadyhq.com/großetöchterpodcast oder auch auf der Homepage großetöchter-podcast.at. Und zwar, wenn ihr dort auf den zweiten Tab Unterstützen klickt. Mein heutiger Gast ist Elisabeth Lechner. Sie ist eine langjährige liebe Freundin von mir und sie ist auch Doktorandin an der Universität Wien und zwar konkret am Institut für Anglistik und Amerikanistik, wo sie forscht und lehrt zum Thema Schönheitsnormen, Körpernormen, der Body Positivity Bewegung, Body Neutrality und wie ihr heute hören werdet auch über die Verschränkung von Kapitalismus und Patriarchat und wie diese Verschränkung zu diesen Schönheitsnormen überhaupt erst führt. Ich will auch vorwegschicken, dass die Shownotes heute sehr, sehr lang sind, weil die Elisabeth so lieb war, uns eine ganze Fülle an Empfehlungen zu geben. Also ihr findet in den Shownotes diverse Instagram-Accounts, die Ellie empfohlen hat, außerdem Buchempfehlungen, Empfehlungen für Serien und Filme und dann auch noch eine Body Positivity Playlist auf Spotify, die Ellie für euch zusammengestellt hat. Also auf jeden Fall in die Shownotes schauen, dieses Mal, es zahlt sich aus. Wenn ihr euch fragt, warum die Folge heute rauskommt und nicht am Mittwoch, das liegt daran, dass eben kommende Woche, die Geburtstagsfolge von Große Töchter rauskommt und warum das Interview mit Ellie jetzt kommt, werdet ihr dann wissen, wenn ihr euch die Geburtstagsfolge anhört, also stay tuned. Ja, und without further ado, viel Spaß mit dem Interview. Hallo, liebe Ellie.
Hallo.
Es freut mich sehr, dass du heute hier bist, dass
mich
du dir Zeit
auch
genommen hast. Beginnen wir gleich mal mit, wer bist du und was machst du?
Ja, mein Name ist Elisabeth Lechner, aber Ellie ist auf jeden Fall auch okay. Ich bin Doktorandin am Institut für Anglistik und Amerikanistik der Uni Wien und arbeite zu Body Positivity.
Was ist denn Body Positivity?
Ja, Body Positivity ist eine Bewegung, die momentan in aller Munde ist und die sich in ihrer radikalsten und kritischsten Form dafür einsetzt, dass alle Körper so akzeptiert werden, wie sie sind. Und dabei gleichzeitig auch noch die komplex verflochtenen Strukturen aufzeigt, die Schönheitsideale und Körpernormen überhaupt erst produzieren. Es geht also bei Body Positivity schon dem Namen nach um einen positiven Umgang mit Körpern und darum, alle Körper quasi als schön zu definieren und die Grenzen zu verschieben.
Es gibt ja dann auch noch einen zweiten Begriff, der heißt Body Neutrality. Was ist das und wie steht das im Gegensatz oder im Unterschied zu Body Positivity?
Da geht es eigentlich auch dem Namen nach um einen neutralen Zugang zu Körperlichkeit. Das heißt, man ist dem Körper dankbar dafür, dass er einen durchs Leben trägt und dafür für die Dinge, die er einen ermöglicht. Und im Gegensatz zur Body Positivity, die wirklich eine Bewegung, die die Schönheitsnormen und die Idee davon, was ein wertvoller, positiv zu bezeichnender Körper ist, sprengen möchte, geht es bei Body Neutrality darum, überhaupt von der Wertschätzung des eigenen Körpers und der Definition des Körpers über Schönheit wegzugehen. Das heißt, ein versucht neutraler Zugang zu Körperlichkeit. Mir ist wichtig zu sagen, dass beide Zugänge sehr wichtig sind. Also einerseits geht es für mich auf jeden Fall darum, aufzuzeigen, dass Schönheit ein sehr einschränkendes und sehr ausgrenzendes Phänomen ist. Und andererseits aber zu sagen, ja, aber wir sind ja wohl mehr als schön.
Bevor wir jetzt noch so zur Kritik kommen an der Body Positivity Bewegung, was mich auf jeden Fall auch sehr interessieren würde, würde ich gerne noch wissen, wie diese Body Positivity Bewegung entstanden ist, wo sie ihren Ursprung hat, weil mittlerweile ist es ja eigentlich Mainstream. Also es gibt sehr viele Body Positivity Instagrammerinnen und so weiter. Mhm. Also es ist im Mainstream, ist aber nicht immer so. Und deshalb würde ich gerne einfach auch noch wissen, wie das entstanden ist.
Genau, also die Wurzeln der Body Positivity Bewegung, die liegen in den 1960er, 70er Jahren der zweiten Frauenbewegung in den USA, in der sogenannten Fat Acceptance Bewegung. Mhm. Da geht es eben um die Akzeptanz dicker Körper und ganz im Zentrum dieser Bewegung auch um ein Neudefinieren, was denn dieses Wort dick, also fat auf Englisch, wirklich bedeutet und auch um ein sogenanntes Reclaiming, also ein Wiedererobern dieses Begriffs als eigentlich neutrale Beschreibung. Weil worum es dieser Gruppe von dicken Frauen, die sich im normalen quasi Mainstream-Feminismus der damaligen Zeit nicht repräsentiert gefühlt haben, eigentlich geht, ist aufzuzeigen, dass die Diskurse rund um dick sein sehr fehlerhaft sind, weil dick automatisch mit krank assoziiert wird, mit faul, mit Exzess, mit fehlender Disziplin, mit all diesen negativen Konnotationen. Mhm. Und diese Frauen haben sich zusammengetan und haben gesagt, ja, so kann das nicht weitergehen. Versuchen wir mit unserem Aktivismus die Diskurse rund um Gesundheit, rund um Dicksein aufzubrechen und differenzierter zu betrachten. Und genau, das war also mal die grundsätzliche so Umdefinieren von dem, was Dicksein eigentlich bedeutet. Und dann ist diese Bewegung ein bisschen in den Hintergrund geraten. Also die hatten sehr viel, so die Fat Liberation hat es auch geheißen, war ein ganz radikales Projekt, eben ein ganz wichtiger Teil der zweiten Welle, die ist dann ein bisschen in den Hintergrund geraten und wie ist dann der Shift eigentlich passiert von so Fat Acceptance, Fat Liberation zu Body Positive, da hat sich ja auch vom Namen her einiges getan und was ich herausfinden konnte, ist, dass in den 90er Jahren der Terminus Body Positive in der HIV, im HIV-Aktivismus verwendet wurde, weil ein ganz starkes Tabu natürlich gewesen, an dieser Krankheit zu leiden und dann haben sich Leute diese Phrase HIV positiv zunutze gemacht und haben gesagt, sie sind Body positive, also quasi um zu versuchen zu enttabuisieren. Mhm. Und dann gab es in Kalifornien ein Unternehmen, eine junge Frau hat sich selbstständig gemacht, weil ihre Schwester an Magersucht gestorben ist und hat gesagt, so kann es eigentlich nicht weitergehen und hat The Body Positive gegründet, also diese Diskurse, die ja aus der Umgebung bekannt waren, aufgenommen und ein Unternehmen begründet, das sich so, das gibt es noch immer, also gibt es noch immer eine Homepage und so weiter, das sich dafür einsetzt, dass Körperlichkeit, Schönheitsnormen etc. aufgebrochen werden. Mhm. Und während natürlich der HIV-Aktivismus, ich meine, es ist was anderes, als ob man ein lebensbedrohliches Virus quasi enttabuisieren will oder Diskurse rund um Schönheit und Körperlichkeit, aber da gibt es eben einen Link quasi in den 90er Jahren, wie das entstanden ist. Und spannenderweise, so der nächste Schritt in Richtung mehr Medienaufmerksamkeit, mehr Mainstream, war die sogenannte Fatosphere.
Die Fatosphere, okay.
Weil in den ersten Tagen des Internets haben sich schon in so Online-Foren Menschen zusammengeschlossen und sich wirklich gegenseitig so Austausch, Support zur Verfügung gestellt und haben sich gemeinsam in diesen ersten Foren, die sich gebildet haben, hat sich schon so eine Art Gemeinschaft gebildet. Mhm. Und die haben dann natürlich mit sozialen Medien ist das Ganze dann weniger aus diesen privaten Online-Bereichen, sind die Leute dann immer mehr nach außen gegangen. Mhm. Und je mehr Sichtbarkeit und je mehr sie nach außen gegangen sind, desto mehr hat eben auch der Markt realisiert, da kann man Geld damit machen. Mhm. Genau. Mhm.
Ich muss sagen, dass ich sehr viel, was an Body Positivity Activism gerade auf Social Media passiert, vor allem Instagram, auch sehr kritisch sehe mitunter. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe selber schon diverse Gewichtsstadien durchgemacht. Also ich habe alles gehabt von Größe 36 bis so 48 in kurzer Zeit. Und ich habe immer gefunden, dass Dicksein mit allen negativen Konsequenzen, die damit einhergehen, auch, wie soll ich sagen, insofern befreiend ist, als dass man sowieso dann nicht mehr schön sein kann und sozusagen unter dem Radar durchfliegt so ein bisschen. Mhm. Und für mich ist teilweise diese Body Positivity Bewegung dann eine, die dadurch, dass sie alle Körper sozusagen, dass sie behauptet, alle Körper wären schön, dann auch jene Körper, die aus dieser Norm herausgefallen sind früher, nämlich zum Beispiel dicke Körper, auch wieder sozusagen in ein Korsett drängt, das du bist zwar dick, aber du musst trotzdem schön sein. Also ich finde, das erzeugt teilweise auch zusätzlich Druck. Mhm. Und dann erzeugt es zusätzlich Druck, weil neben allem anderen, was man als Frau irgendwie so leisten muss, muss man dann auch noch sich selbst lieben. was ja auch oft ein komplett unrealistischer Anspruch ist. Und ich finde, gleichzeitig reproduziert es dann aber ganz oft Schönheitsnormen, weil selbst jene Models, die zum Beispiel jetzt ein bisschen plus size sind, ja auch immer noch wunderschöne Menschen sind. Ja? Und die wenigsten Menschen entsprechen dem Bild, auch wenn es vielleicht jetzt nicht dürr ist, aber ja.
Ja, so Kritik am Body Positivity. Wie viel Zeit haben wir, Frau Frasel?
Wir haben viel Zeit.
Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig anzumerken, dass sich viele Leute jetzt von Body Positivity als Terminus wegbewegen und in Richtung Body Neutrality, weil ihnen genau diese Dinge auf die Nerven gehen. Oder weil sie sich genau da wieder ausgeschlossen und wieder nicht repräsentiert fühlen. Weil wenn wir diese Sichtbarkeitsdebatte aufnehmen, dann muss man wirklich sagen, dass die meiste Sichtbarkeit und die meisten Follower und die meisten Einfluss haben, die wieder einer bestimmten Art von so, man könnte auf Englisch sagen, unruly woman, also einer bestimmten Art von so Rebellin quasi entsprechen, die meistens weiß ist, die meistens cissexuell ist, die meistens heterosexuell ist und die keine Behinderung hat und so weiter. Und das sind dann so Models wie Ashley Graham zum Beispiel, die ist wirklich das Plus-Size-Model am Markt, die hat gleich 8,5 Millionen Follower. Und was hat die? Die perfekte Sanduhrfigur. Da hat Amanda Czerniawski ein tolles Buch dazu geschrieben, die ist undercover gegangen in die Welt des Plus-Size-Modeling und die hat eben die perfekte Sanduhrfigur, die am allerbesten kommerzialisieren und verkaufen kann. Das heißt, die hat ein super schmales Gesicht, aber große Brüste und einen ausladenden Hintern, dafür aber einen ganz flachen Bauch und eine schmale Taille. Und wenn man sich vor allem die neueren Posts anschaut, dann sieht man wirklich, dass das ist einfach wirklich der perfekte, durchtrainierte Körper. Also da ist, das ist nicht, die Grundidee war ja so quasi, dass man allen Körpern irgendwie Sichtbarkeit verleiht und dass man dadurch Grenzen verschiebt, was in welchem Körper man sich, in welchem Körper man erlaubt ist, sich wohlzufühlen quasi. Und Ashley Graham ja ist da ein super Beispiel dafür, welche Körper sich jetzt im Mainstream durchgesetzt haben. Und weil du auch gesagt hast, so man hat das Gefühl, dass jetzt Körper auch unter Normdruck fallen, die früher eigentlich unterm Radar durchgeflogen sind.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich habe es nicht so schön sagen können. Ja.
Nein.
Dankeschön.
Da wissen wir auch, also die Forschung spricht, da gibt es ein ganz tolles Buch, das heißt Aesthetic Labor, also ästhetische Arbeit von Elias und Gio. Da spricht man von der Intensivierung und Extensivierung von Schönheitsdruck momentan. Mit der Intensivierung meinen sie, dass es momentan ganz normal geworden ist, dass man ständig Fotos von sich macht, hochlädt. Die Kameras sind viel besser geworden, sie sind omnipräsent, dauernd verfügbar. Also so quasi eine sehr visuelle Kultur hat sich als ganz normal ausgebreitet. Und Extensivierung bedeutet quasi Ausbreitung dieses Schönheitsdrucks und auf neue Zeiten und neue Regionen im Leben von meistens Frauen. Das heißt, auch man ist immer jünger, muss man sexy sein, während der Schwangerschaft muss man sexy sein, was ja komplett absurd ist. Auch als Mutter, also da geht es nicht um praktikables Aussehen und man geht einfach schnell raus, was einkaufen. Nein, auch als Mutter muss man dauergestylt sein und immer später im Alter muss man das auch. Und natürlich, dir brauche ich nicht zu erzählen, dass es auch immer neue Körperregionen betrifft. Man kann mittlerweile falsche Achseln haben, man braucht einen Thigh Gap, also alle die Vulva-Lippen können falsch sein, die muss man dann operativ korrigieren lassen. Und natürlich sind da auch kommerzielle Interessen dahinter. Und je mehr Leute dieses Potenzial für sich sehen, dass sie auch schön gelten können, natürlich ist da ein enormes finanzielles Potenzial auch für die Schönheitsindustrie. Also das haben die natürlich sehr gut verstanden. Und wenn man sich dann so Kampagnen anschaut, wie die von Dove, die natürlich wichtig war, eine der ersten in dieser Hinsicht, dann geht es dann natürlich nicht darum, dass wir alle so happy, fröhliche, gemeinsam zu einer besseren Welt Projekte machen, sondern natürlich geht es darum, einen neuen Markt abzugreifen.
Magst du kurz die Kampagne erklären, ein bisschen von Dove, weil vielleicht kennen die nicht alle?
Ja, bei der Dove Campaign for Real Beauty aus dem Jahr 2004 ging es das erste Mal darum, die normalerweise sichtbaren Grenzen dessen, was man als Model versteht, zu verschieben und auch Women of Color zu inkludieren und auch Frauen, die vielleicht ein bisschen kurvigere Körper haben. Aber gleichermaßen war da auch noch gar keine Rede davon, Menschen mit Behinderung abzubilden, Menschen mit Zellulite, Dehnungsstreifen. Also das, was normale menschliche Körper beim gewissen Alter einfach auszeichnet, war auch noch gar keine Rede davon. Aber es war trotzdem ein großer Schritt. Und ich würde sagen, einer der ersten, die so die Body Positivity, hat damals noch nicht so geheißen, wirklich ins Zentrum der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gerückt haben.
Aber es waren trotzdem alle sehr normschön, finde ich.
Ja.
Also auch die etwas dickeren, die nicht wirklich dick waren, aber halt ein bisschen kurviger. Das war alles noch sehr in einem sehr begrenzten Spektrum, finde ich, trotzdem.
Genau. Ja. Und es ist halt immer die Frage, was bringt diese Sichtbarkeit und welche Sichtbarkeit bringt wem was, oder? Mhm. Also diese ganzen Representation Matters-Debatten sind halt wirklich ganz, ganz schwierig, und es ist ganz schwierig, eine jetzt Pro- oder Kontraposition einfach einzunehmen, weil die Frage, die sich ja stellt, ist, was wollen wir? Wollen wir, die Frage stellt sich ein ganz aktuelles Buch, wollen wir, dass die am meisten marginalisiert sind, im Zentrum jedes Aktivismus stehen, oder wollen wir dann unsere ganze Politik, unseren ganzen aktivistischen Zugang in so eine Idee von geteilter Verletzlichkeit basieren? Wollen wir also mit unserer Verletzlichkeit quasi, weil wir sind ja die am meisten Diskriminierten, nach außen gehen und Aktivismus machen? Oder wird dann nicht auch gerade diese Verletzlichkeit wieder zu einem Produkt? Und ja, das sind ganz, ganz schwierige Fragen. Also Sarah Bennett Weiser hat vor kurzem ein Buch geschrieben, das Empowered heißt. Da beschäftigt sie sich so mit populären Formen von Feminismus. Mhm. Und sie unterscheidet da zwischen einer Politics of Visibility und Economies of Visibility.
Okay.
Das heißt, was für Formen von Sichtbarkeit gibt es da? Und sie sagt, naja, bei den Politics ist es so, dass man Sichtbarkeit nutzt, um für marginalisierte Gruppen öffentliche Aufmerksamkeit zu schaffen. Und bei den Economies of Visibility bleibt das bei der Sichtbarkeit. Da ist dann quasi die ganze Politik schon rausgewaschen und man hat dann einfach so Bilder wie die, wenn ich das sagen darf, letzte Palmas-Werbung. Weil wenn das Body Positivity war, na danke.
Magst du auch also, die kurz beschreiben?
Ja, da ging es sehr gerne.
Ja.
Es gab ich glaube, es war im Mai, eine Werbung von Palmas, die geheißen hat, echte Frauen haben Ecken und Kanten. Und es wurde eindeutig versucht, auf den Body Positivity und Vielfaltsdiskurs aufzuspringen. Und auch der Begleittext war wirklich so eine Welt, in der sich jeder wohlfühlen kann, so circa. Also so ganz tolle Botschaften. Und dann hat man gesehen, ein Model ganz, ganz dünn und das zweite vielleicht Größe 36, 38. Und die war dann so quasi das Diversitätsmodel. Also da hat man dann totale Vielfalt bei Palmas, wenn eine nicht mehr
Size Zero hat,
yeah. Genau. Und dann gab es noch eine ganz schlimme, die muss ich auch unbedingt hinzufügen.
Ich weiß genau, was das heißt.
Da wurde eine extrem norm schöne, dünne, schwangere Frau als Body Positivity vermarktet.
Yeah.
Und ich meine, das hat impliziert für mich, das hat ausgesagt, diese Werbung, du bist eigentlich dick, wenn du schwanger bist, aber ich sehe, okay, du darfst trotzdem baden gehen, ausnahmsweise. Also, also das ist für mich wirklich nur mehr Economies of Visibility oder überhaupt, das ist überhaupt keine, also ist einfach nur Kommerz halt, ja.
Was es auch gab in dieser Plakatreihe von Palmas oder Bilderreihe von Palmas, war so ein Bild von einer Frau und einem Mann, und der Mann ist irgendwie so, hat die Frau irgendwie so hochgehoben oder so, weißt du, was ich meine?
Ja.
Das war auch ganz schlimm.
Das war auch ganz toll, weil der ist so stark und er ist so feministisch, dass er sogar seine Frau herumträgt.
Ja,
Ja, aber es geht halt das ist halt wichtig zu sagen, oder? Es geht halt darum, da wurde schon eine gewisse Sensibilität aufgegriffen. Das stimmt schon. Das ist jetzt da. Und ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt dann wirklich Unterwäsche gekauft, gerade bei einer anderen Firma, und wir haben ein bisschen geplaudert bei der Kasse, und ich habe gesagt, naja gut, beim Palmas werde ich es gerade nicht kaufen, und die Verkäuferin meinte zu mir sowieso, und ich habe gemeint, naja bitte, haben Sie die Werbung gesehen, ist ja ein Horror, was da, also kann ich nicht, finde ich nicht gut, und die Verkäuferin meinte, ist ja gar nicht aufgefallen, aber wenn das so verkauft wird, puh, na das ist jetzt eigentlich, finde ich auch nicht gut. Also das heißt, es ist spannend, dass vielen Menschen das gar nicht auffällt.
Ja.
Und das halt, ich glaube, viele sehen da, vielleicht sieht man da wirklich irgendwie einen Fortschritt oder fühlt sich ein bisschen mehr repräsentiert.
Du hast ja auch schon die Begriffe Representation Matters gesagt. Kannst du da kurz noch ein bisschen erklären, was du damit meinst oder auf welchen Diskurs, worauf du da verweist, indem du das sagst?
Ja, das ist ein schon lange präsenter Diskurs, würde ich sagen, in feministischen Debatten, oder? Mhm. Und es geht halt prinzipiell darum, Raum für marginalisierte Gruppen im öffentlichen Leben zu schaffen, sei das in den Medien, sei das auf Podien, in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen, um einfach auch die Realität abzubilden. Mhm. Also das ist ja auch immer die Forderung nach Frauen auf Podien, nach Menschen mit anderer Hautfarbe oder Ethnizität auf Podien oder im Fernsehen, in unterschiedlichsten Bereichen, weil einfach, es gibt ja diesen Spruch quasi, if you can't see it, you can't be it. Mhm. Also wenn man keine Role Models hat, wenn man keine Vorbilder hat, auf die man sich beziehen kann, dann wird man sich zum Beispiel als schwarzes Mädchen aus der Unterschied in den USA nicht denken können, ja, ich werde mal Präsidentin. Und jetzt gibt es zumindest Michelle Obama, die auch so eine ähnliche Geschichte hat und das geschafft hat. Das heißt, das ist immer so, das sind diese Politics of Visibility, von denen Bennett Weiser gesprochen hat. Aber das Problem ist, dass eben, das haben wir jetzt auch gut gesehen im Juni bei den ganzen Pride-Veranstaltungen, dass man eben auch das ganz schnell kommerzialisieren und ausnützen kann, dann spricht man ja von so Regenbogenkapitalismus. Mhm. Das heißt, da springen dann genauso wie Palmers ganz viele verschiedene Cola zum Beispiel, springen ganz viele verschiedene Firmen auf diesen Zug auf und nützen das aus. Mhm. Und schwierig ist halt auch, weil man, ja, wie viele Prozente Anteil an Sichtbarkeit will man dann wem geben? Also da ist man ganz schnell in extrem schwierigen Diskussionen. Aber ja, wie siehst du das?
Ich glaube, dass es fast nicht möglich ist, Sichtbarkeit, positiv besetzte Sichtbarkeit für eine Gruppe zu schaffen, ohne dass es in einer kapitalistischen Gesellschaft dann tatsächlich auch kapitalisiert wird und kommerzialisiert wird. Und die zweite Frage, die sich mir stellt, gerade jetzt auch in Bezug auf LGBTIQ-Politiken, inwiefern Sichtbarkeit oder gesteigerte Sichtbarkeit auch wieder in diesen gesellschaftlichen Zwang zur Kategorisierung, zu diesem gesellschaftlichen Zwang zur Kategorisierung von Personen beiträgt.
Außerdem, was auch noch ganz wichtig ist, ist, dass Sichtbarkeit ja nicht für alle dieselben positiven Auswirkungen hat.
Ja,
also
ja,
es gibt diese Idee von, ja, da hat man jetzt Vorbilder, aber auf der anderen Seite wissen wir aus der Forschung, dass marginalisierte Gruppen, wenn sie mehr Sichtbarkeit bekommen, auch viel mehr Hass abbekommen.
Ja, ja, ja.
Und dann halt wirklich, also die Selbstmordraten von zum Beispiel Trans-Teenagern oder von Menschen mit queeren sexuellen Identitäten sind ja unfassbar hoch. Das heißt, deren Aktivismus, sich ins Rampenlicht quasi zu stellen und sich für etwas einzusetzen, hat viel dramatischere Folgen meistens, als wenn das eine Ashley Graham macht, die eigentlich total normativ ist, nur dass sie ein bisschen ein breiteres Becken hat. Also, ja.
Ja, es ist sehr risikoreich.
Genau.
Ja.
Und kann aber natürlich auch viel bringen. Also ich glaube, für die Community, es werden diese Menschen ja auch total gefeiert dann und auch zu Recht. Oder das muss man sich mal trauen. Also, aber der Einsatz von wirklich mehrfach diskriminierten Menschen im Aktivismus ist, ja, für diese Sichtbarkeit ist ein ganz kompliziertes Thema. Und muss immer abgewogen werden, persönlich.
Und das wird, also das impliziert für mich halt natürlich auch, dass man niemandem Sichtbarkeit abverlangen kann.
Genau, das ist ganz wichtig. Also, dass man auch niemanden so zwangsoutet oder nach vorne schiebt. Das ist in Parteien passiert das ja oft, oder? Das ist jetzt unsere Lesbe und dann die wird es dann promotet, weil wir sind eh so divers, also fürchterlich. Das darf man, also man muss wirklich sich der Konsequenzen dieser Politiken und Wirtschaftlichkeit von Sichtbarkeit bewusst sein, bevor man und in welchem Grad man dann auch mit eigenen Identitätsmerkmalen an die Öffentlichkeit geht. Genau.
Du hast ja auch schon von Ashley Graham gesprochen, was mir in letzter Zeit sehr stark auffällt, wiederum auch auf Instagram. Ich finde, dass die Body Positivity Bewegung eine ist, die sehr stark auf Instagram stattfindet. Und was mir da auffällt, ist, dass ich öfters so Posts von sehr normschönen, sehr schlanken Influencerinnen sehe, die sozusagen dann Hashtag Body Positivity schreiben. Und die Kritik daran ist halt dann ganz oft, ja, das ist jetzt aber nicht dein Platz sozusagen, it's not your place. Es ist nicht, du bist so privilegiert durch dein Äußeres, dass du eben nicht den, sozusagen die Floskel Body Positivity verwenden kannst oder Love Yourself oder was auch immer. Und die Reaktion wiederum ist dann ganz oft, ja, aber jeder und jede kann sich in seinem Körper unwohl fühlen?
Ja, das sind ganz schwierige Fragen, ganz komplexe. Und ich würde sagen, dass es vor allem darauf ankommt, wie man sich in diese Diskurse einschreibt und mit welcher Haltung. Ob man das respektvoll macht, ob man anderen, die viel mehr unter diesem Druck leiden, ihren Platz lässt oder ob man einfach komplett wie eine Dampfwalze drüber fährt und Diskurse für sich einnimmt, die einem überhaupt nicht zustehen. Ich würde sagen, aufgrund von Kapitalismus und Patriarchat und der Verschränkung dieser beiden schönen Systeme kann sich wirklich jede und jeder in seinem Körper unwohl fühlen, egal wie man aussieht. Also dafür sorgen diese beiden Systeme. Und mir ist wichtig zu sagen, dass diese Idee von unzulänglich zu sein und von nicht als schön zu gelten, quasi, das kann eben jeder, das kann wirklich jeder empfinden. Und warum ist das so? Ich möchte da Plus-Size-Model Velvet Amour zitieren. Also finde ich es ein ganz tolles Zitat, das das gut auf den Punkt bringt. Ich sage es auf Englisch zuerst und übersetze dann. They need to create the unattainable, because the unattainable is what drives capitalism. If everyone accepted themselves, just as they are, imagine how sales would go down. Das ist das Herz von dieser Debatte, oder? Weil wenn wir uns alle plötzlich so akzeptieren würden, wie wir sind, was würde die Schönheitsindustrie an Geld verlieren? Was würde die ganze, da gibt es ja wirklich Fitness, wenn man denkt, was wir alles an unseren Körpern verändern, also was alles falsch ist, oder? Das ist ja alles falsch. Das ganze Make-up, die Haare, da geht es Kleidung, da geht es dann um Ernährung, Fitness, Ernährung, um Gottes Willen, da brauchen wir den nächsten Detox, irgendwas, keine Ahnung. Man muss jetzt auch schon seine Vagina detoxen. Und
wirklich?
Ja, gibt es alles. Bedampfen, habe ich gelernt.
Ach so, das ist diese Gwyneth Paltrow-Methode.
Ja, yes, also damit Gurken oder keine Ahnung was. Ich war gerade im Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch. Ja, ja. Und da wurde gesagt, also sie erzählen den jungen Menschen, die in ihre Führungen kommen, immer, bitte steckt euch keine Gurken in die Vagina, bitte tut nicht eure Vulva bedampfen, es ist nicht notwendig. Und das ist eben genau, also die Krux an der Sache ist auch jemand, der nach außen hin oder die nach außen hin als schön wahrgenommen wird, kann diesen Druck spüren. Nur wichtig ist, das ist immer die Frage, so quasi, es gibt ja neben Fat-Shaming, also dem der Abwertung von dicken Körpern, auch Skinny-Shaming. Und das ist beides eine Form von Body-Shaming, also eine Form von Diskriminierung aufgrund des Äußeren.
Beschämung,
ja. Genau. Aber der Unterschied ist, dass unsere Welt für dünne Menschen ohne Behinderung gebaut ist, die sich leicht durch den Alltag bewegen können. Und die in den meisten Fällen nicht auf der Straße angegangen werden, weil sie so dünn sind. Und dicke Menschen eben schon. Das heißt, es ist auf jeden Fall, also auch in ganz, ganz wichtigen, lebenswichtigen Kontexten, also in ärztlicher Betreuung, im Job und so weiter und so fort. Das heißt, den Druck können wir alle spüren. Aber die stärkeren Auswirkungen haben sicher Menschen, die dicker sind.
Das heißt, es gibt zwei Ebenen. Es gibt das eigene Empfinden,
genau,
der eigenen Körperlichkeit und dem Reinpassen in Schönheitsnormen oder dem Nicht-Reinpassen. Und die andere Ebene sind einfach gesellschaftliche Privilegien, die man hat oder nicht hat.
Genau, das sehe ich genauso. Und ich finde einerseits ist das Zitat von Velvet Amour so interessant, weil es zeigt, dass es geht zwar um das Unerreichbare, die Unattainable, aber es muss diese Idee geben, dass es noch erreichbar ist, in irgendeiner Form. Das heißt, wenn ich das jetzt noch kaufe, dann komme ich dem einen Schritt näher. Aber was Tracy McMillan Cottom in ihrem super coolen Buch Thick sagt, ist, dass oft für schwarze Frauen Schönheit als Konzept, das sie als sehr koloniales Konzept definiert, unerreichbar ist. Weil sie könnte sich bei Kursen anmelden, wo sie abnimmt. Sie könnte Make-up-Tutorials machen, sie könnte dies, das. Aber sie wird nie von einer schwarzen Frau zu einer weißen Frau werden. Und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, dass manche Menschen, gerade auch Menschen mit Behinderung oder Menschen mit dunklerer Hautfarbe, komplett vom klassischen Schönheitsdiskurs ausgeschlossen sind, weil da gibt es nicht einmal mehr, also kannst nicht einmal mehr mit kapitalistischen Mitteln und gescheit Geld ausgeben hinkommen, sondern das Konzept Schönheit ist ein weißes in der westlichen Kultur oder im globalen Norden. Genau.
Das bringt mich eigentlich auch schon zu der Frage, also dein Projekt ist ja, dein Dissertationsprojekt ist ja ein sehr intersektionales auch. Und da wollte ich dich fragen, ob du kurz für die Leute, die zuhören, Intersektionalität erklären kannst. Mhm. Und dann aber auch nochmal sagen kannst oder stärker machen kannst, warum das jetzt auch im Kontext von Körperpolitiken, Body Positivity wichtig ist.
Mhm. Also Intersektionalität ist ein Konzept, das Kimberly Crenshaw 1989 entwickelt hat und das sich damit beschäftigt, dass man Diskriminierung als ganz komplexes Phänomen versteht und dass verschiedene oder Identitätsmerkmale wie Geschlecht, Hautfarbe, soziale Klasse, Alter, Körperform miteinander interagieren und auch in Sachen Diskriminierung quasi nicht getrennt voneinander betrachtet werden können. Und sie hatte da dieses schöne Bild von einer Kreuzung. Eine schwarze Frau ist eben gleichzeitig ein Mensch mit dunkler Hautfarbe und eine Frau, ein weibliches Wesen. Mhm. Und sie hat damals, Kimberly Crenshaw war Juristin, sie hat aufgezeigt, dass es für diese doppelte Diskriminierung und in vielen Fällen dann mehrfach Diskriminierung, man stellt sich vor, sie wäre nicht cissexuell gewesen, man stellt sich vor, sie wäre dick gewesen,
lesbisch,
genau, all diese Kategorien mit Behinderung, dass man das nicht, dass es im Gesetz keine Möglichkeit gab zu klagen, weil sie eben beides ist. Weil sie diskriminiert wurde als Frau und als schwarzer Mensch. Mhm. Und ja, es ist ganz wichtig, Body Politics intersektional zu betrachten. Ich meine, generell finde ich, ist es wichtig zu versuchen, seine eigenen Privilegien zu hinterfragen und zu schauen, wie Leben mit anderen Identitätsmerkmalen in der Gesellschaft so abläuft, dass man mal über seinen Tellerrand hinausschaut. Aber bei Body Politics ist es wirklich zentral, weil Menschen, die genau die Merkmale, die wir gerade aufgezählt haben, einfach schwarz, dick, andere falsche Körperhaare zum Beispiel, also was man über schwarze Menschen und ihre Haare, was es da für Abhandlungen gibt, ist ja, und für Diskriminierung ist ja auch ein Wahnsinn. Also je weiter man weg ist von dem gängigen Schönheitsideal, das momentan ist, weiß, dünn, gesund, fit, eben cissexuell auf keinen Fall, man passt ganz klar in ein binäres Geschlechtersystem, je weiter man davon weg ist, desto stärker ist die Diskriminierung. Also das kann man auch wirklich statistisch erfassen. Mhm. Genau, und deswegen ist das ganz wichtig.
Mhm. Ich habe ja den Beginn deiner Dissertation auch mitgekriegt und da hast du vorgehabt zu schreiben über den ekligen weiblichen Körper, also was an weiblichen Körpern als eklig gilt oder was tabuisiert wird. Magst du mal kurz erklären, was genau so die Fragestellung deiner Dissertation ist? Und dann auch vielleicht noch, was so am weiblichen Körper oft als eklig bewertet wird und oft tabuisiert wird.
Ja, es würde dich freuen zu hören, dass der Ekel noch da ist.
Ja, der ist immer da.
Der ist immer da, auch in meinem Projekt. Aber er hat zugunsten dieser Bewegungsfragen und sozialen Medienfragen, er spielt noch eine Rolle, aber er ist nicht mehr ganz so zentral. Mhm. Also in meinem Dissertationsprojekt, die Grundidee war eigentlich, wie nützt die Body-Positivity-Bewegung vormals als eklig bezeichnete weibliche Körper und dreht das um? So habe ich angefangen. Mhm. Also wie werden eigentlich eklige weibliche Körper zum Aushängeschild einer positiv besetzten Bewegung? Mhm. Und am Anfang waren da Charlotte Roach, die man von Feuchtgebiete kennt, und Lena Dunham, die man von ihrer Fernsehserie Girls wahrscheinlich am besten kennt. Und was gilt als eklig am weiblichen Körper? Das sind auf jeden Fall zuerst einmal Körperflüssigkeiten zu nennen, wie Menstruation oder Stillen. Mhm. Da gibt es den Menstrual Activism oder auch den ganzen Breastfeeding Activism, der, wenn man ein noch lustigeres Fachwort haben will, Lactivism genannt wird. Also so diese Bewegung rund um Laktation, also Stillen. Dann ist das zweite große Thema sind Körperhaare. Der ideale Körper, das habe ich vorhin auch noch nicht gesagt, ist ein entharter Körper.
Bei Frauen.
Bei Frauen und bei Männern kommt es auf die Körperregion an, aber zusehends auch. Also Rückenhaare, da wird der Druck, gibt es auch Studien, immer größer, also nimmt auch zu. Und dann Körperfett, darüber das haben wir schon gesprochen. Also die drei großen Bereiche, so bestimmte Körperflüssigkeiten, Körperhaare und Körperfett. Und was mich jetzt in meiner Dissertation, das ist so der Theorieteil, den ich am Anfang habe, ganz stark fasziniert, ist, wie sich solche Communities bilden online. Also mich interessiert, wie über diesen Ekel einerseits diese Unterstützungs-Communities entstehen und Menschen, die sich zugehörig fühlen zu einem, ja, wir können das aufbrechen, da geht noch was, wir können diese ganzen Normen aufbrechen und einfach eine neue quasi freiere Welt für uns definieren. Und auf der anderen Seite dieser ganze Hass. Also der Hass im Netz hat sich auch in mein Projekt so reingedrängt. Mhm. Weil Sarah Ahmed erklärt in ihrem ganz tollen Buch zu Emotionen, dass Ekel immer diese Reaktion auslöst. Mhm. Das heißt, es gibt immer diese Trennung in Gruppen. Es gibt dieses I am disgusted, also mir graust vor dir. Das bedeutet, ich bin das Subjekt und du bist das Objekt. Mhm. Und damit findet eine totale Entmenschlichung eigentlich statt. Und eine Objektifizierung, also Entmenschlichung, ist der erste Schritt zur Gewalt. Und dann, ich bin das Subjekt, ich sage, mir graust vor dir, du bist das eklige Objekt. Und dann gibt es eben... immer. Und dann gibt es eben diese Communities, die sich auf beiden Seiten bilden. Und wenn man dann noch... mit einbezieht, die ganze Trolling-Kultur im Internet, also dass man sich immer in den grauslichsten Hasskommentaren überbieten muss, dann wird das ein ziemlich spannendes Projekt. Genau.
Eine Frage, die ich mir auch stelle, ist, wie der Zusammenhang zwischen Sexualisierung und Tabuisierung ist. Weil eine Körperregion bei Frauen, die sehr tabuisiert ist, sind die Brüste. Also es ist zum Beispiel als Frau nicht erlaubt, oben ohne in der Stadt herumzugehen, als Mann ist es erlaubt.
Richtig.
Wir haben ja auch auf Instagram diese Hashtag Free the Nipple Campaign, weil eben man weibliche Nippel nicht zeigen darf, männliche schon. Und diese Tabuisierung kommt ja auch aus einer extremen Sexualisierung des weiblichen Oberkörpers.
Mhm. Ich würde sagen, dass es hier sinnvoll ist, sich auf die Unterscheidung, die Laurie Penny hat in ihrem Buch Fleischmarkt, Meat Market auf Englisch, Baudrillard zitiert und die macht so eine Unterscheidung zwischen erotischem Kapital und echtem Sex. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich eine Unterscheidung, die in unserer Gesellschaft noch ganz schlagend ist. Mhm. Das heißt, was gesellschaftlich erlaubt ist, weil Busen haben wir ja überall in der Werbung, sind fragmentierte Körperteile, die total sexualisiert sind. Mhm. Das ist okay, ein sexy Bein da, vielleicht ein offenes Dekolleté hier, das ist okay, weil damit kann man Geld machen. Aber wo quasi die Grenzüberschreitung besteht, ist diese selbstbestimmte Sexualität, wo wir sagen, welche Art von Sexualität wir uns vorstellen und dass eben auch Menschen, und deswegen finde ich es schon auch, ist Body Positivity noch immer wichtig, dass auch Menschen, die komplett in keinem Film vorkommen, dicke Menschen haben in keinem Film Sex, nie, haben kein Sexleben, sind komplett...
Das kann ich bestätigen.
Nein, also ist nicht. Dass auch Menschen eben sagen dürfen, aber in unserer Alltagssexualität... es gibt uns trotzdem. Wir sind auch sexuelle Wesen. Mhm. Und zwar nicht in einer kommerzialisierbaren Form, sondern einfach in echter Intimität.
Aber gibt es da nicht auch, also was ich zum Beispiel auch sehr wichtig finde oder fände, ist die Entsexualisierung des weiblichen Körpers. Also es gibt wenn es um öffentliche Sichtbarkeit geht, kaum Möglichkeiten, den weiblichen Körper als einfach Körper darzustellen, ohne ihn zu sexualisieren. Und wenn ich jetzt als Frau sozusagen mit den Brüsten, wie sie sind, oben ohne herumgehen würde, wäre das eine selbstermächtigte, und das hat gar nichts mit Sexualität zu tun, weil es ist ja kein sexueller Akt, einfach nackt zu sein. Ne? Also es wäre eine selbstermächtigte Nacktheit, die aber nicht sexualisiert werden kann.
Ja, das ist, finde ich, ganz wichtig und das habe ich schon öfters erzählt, aber ich muss diese Geschichte nochmal erzählen, weil sie das perfekt aufzeigt. Mein Projekt hat eben begonnen mit Lina Dunham und Girls. Und da gibt es eine Szene auf einem Podium, wo Lina Dunham mit einer Kollegin sitzt und von einem Journalisten mit folgender Frage konfrontiert wird. Der sagt zu ihr, ja, also ich verstehe diese ganze Nacktheit bei Game of Thrones, weil ich meine, das ist super sexy, wie die da alle herumlaufen. Aber was ist eigentlich mit der Nacktheit in Girls? Was ist mit euch? Also gerade, dass er nicht gesagt hat, ihr seid ja nicht einmal scharf. Mhm. Und Lina Dunham sagt dann, ja, danke, dass du genau belegst, was ich mit meiner Serie machen wollte. Mhm. Menschen sind halt im Alltag manchmal auch nackt, weil sie nämlich zum Beispiel gerade duschen waren und sich dann wieder anziehen
müssen.
Oder
weil es gerade heiß ist, weil es 36 Grad hat draußen.
Zum Beispiel, aus aktuellem Anlass. Ja. Und da, ich finde, da hat sie wirklich, obwohl es genug zu kritisieren gibt an dieser Serie, hat sie mit ganz vielen Einstellungen und wunderbarer Kameraführung und spannenden Plot-Twists so quasi in den Mainstream geholt, dass man weibliche Nacktheit auch einfach mal in Ruhe lassen kann. Mhm. Also in der letzten Staffel, ich hoffe, das spoilert niemanden mehr, ist sie ja schwanger und liegt einfach in so einer Unterhose und sonst nackt herum, weil sie es einfach nicht schafft, weil es so heiß ist und sie ist eben auch schwanger. Mhm. Und das ist, also ihr Mitbewohner sagt dazu auch nichts, das ist kein Thema. Also sie ist halt einfach nackt, weil ihr so arg heiß ist.
Ja.
Und das ist nicht sexualisiert in dem Fall, sondern einfach, ja, damit sie halt irgendwie den Tag übersteht.
Ja. Du hast ja schon verschiedene Diskriminierungsformen jetzt in Bezug auf Lookism, das können wir vielleicht auch noch kurz dann erklären, was das ist, beschrieben. Wollen wir da mal auf einige einzelne eingehen? Mhm. Aber vielleicht vorher wirklich nochmal kurz erklären, was Lookism ist.
Sehr gerne.
Machst du das?
Ja. Also wir, Lookism ist eine, da gibt es große Debatten darum, ob man das als extra Diskriminierungsform zählen soll, neben Sexismus, Rassismus, Ableismus, also Ausgrenzung aufgrund von Behinderung etc. Oder ob das quasi eh von den anderen abgedeckt wird. Aber die meisten ForscherInnen sind sich eigentlich einig, dass das so eine Querschnittsmaterie ist, die bestimmte Diskriminierungsformen gut zusammenbringt. Und bei Lookismus geht es darum, wir leben in einer lookistischen Gesellschaft, würde man das auf Deutsch sagen, dass Menschen, die als schön bewertet werden, es im Leben leichter haben und Menschen, die als hässlich gelten, es viel schwieriger haben. Mhm. Und dazu kommt dann eben das Phänomen Bodyshaming, dass die, die sich als schön verstehen, andere, die sie als hässlich verstehen, absichtlich beschämen und abwerten. Mhm. Und das hat halt wirklich zum Teil drastische Auswirkungen. Also das kann zu einem Rückzug aus dem Sozialen führen. Jetzt gerade aktuelles Beispiel, Leute fühlen sich so unwohl in Badekleidung, dass sie nicht zum Baden mitgehen. Das kann zu Essstörungen führen, alle möglichen Symptome. Oder dass man muss auch nicht so drastisch sein, dass man gar keine Fotos mehr von sich machen mag und so weiter und so fort. Genau.
Ich würde gerne eine Hörerinnenfrage eigentlich gleich anschließen. Und zwar, weil du hast jetzt von diesen Auswirkungen auf die Einzelpersonen, die sehr viel psychologische, also die zum großen Teil psychologische Auswirkungen sind, gesprochen. Aber es ist ja auch so, dass normschönere Menschen bessere Karrierechancen haben, dass sie besser bezahlt werden und so weiter und so fort. Welchen Zusammenhang gibt es denn da? Das wollte eine Hörerin auch wissen. Also den Zusammenhang zwischen äußerer Erscheinung und Karrierechancen.
Ja, da würde man sich dem Bereich der Attraktivitätsforschung zuwenden. Und da gibt es Unmengen an statistischer Forschung, die ich jetzt gar nicht so konkret zitieren muss. Das findet man wirklich mit einmal googeln, dass Menschen, die als schöner bewertet werden, schneller Beförderungen bekommen, dass es, dass denen von Anfang an ein höheres Gehalt angeboten wird, dass wirklich ihr Fortkommen im Berufsleben einfacher ist. Und diese Forschungsergebnisse zeigen für mich ganz stark, das ist mir immer ganz wichtig, weil bei ganz vielen Auftritten ist es so, dass Leute sagen, Schönheit ist entweder so ein Frauenthema oder ganz ein oberflächliches Thema. Mhm. Und diese Studien belegen wirklich, dass es bei Schönheit überhaupt nicht um ein oberflächliches Thema geht, sondern um eins, das wirklich lebensentscheidende Konsequenzen nach sich ziehen kann. Und dass die Entscheidung, wer es sich leisten kann, auf das Aussehen zu pfeifen, auch keine einfache ist. Das heißt, wenn Menschen von vornherein auch ungeschminkt und ohne 3 Stunden Make-up auftragen, rausgehen können und als schön gesehen werden, ist das ein absolutes Privileg. Aber wenn man zum Beispiel starke Narben im Gesicht hat und dann zu einem Jobinterview geht und nicht diskriminiert werden möchte, weil damit muss man eben, wie wir vorher gesagt haben, in einer lookistischen Gesellschaft rechnen, dann ist dieses Auftragen von Make-up kein oberflächlicher Schritt, sondern hat die Person ganz genau verstanden, dass Schönheit Kapital ist in unserer Gesellschaft. Also das ist hier ganz wichtig, dass wirklich mir immer wichtig zu sagen, dass es sich eben nicht um ein oberflächliches Thema handelt, sondern wirklich um lebensverändernde Diskurse. Und da ist eben, haben wir vorher schon gesagt, Intersektionalität ganz wichtig. Weil je weiter weg von dem, was als schön gilt, desto stärker diskriminiert. Und da, also wenn man zum Beispiel über Haare spricht und man sagt, und dann jemand lässt sich vor einem Bewerbungsgespräch, wie auch immer, nochmal schön die Haare machen, dann ist eben das ist quasi in die Zukunft investiertes Geld. Oder wenn eine Woman of Color wird vermutlich in Österreich nicht mit einem vollen Afro zu einem Bewerbungsgespräch gehen, zu einem in Mainstream-Bewerbungsgespräch, weil sie vermutlich damit rechnen muss, dass das ihre Chancen schmälert. Und das werden ihre Erfahrungen, nehme ich an, im Leben quasi bewiesen haben.
Ich habe mir so eben ein paar Aspekte von Lookism aufgeschrieben, die du schon erwähnt hast. Das eine ist eben Körperfett und daraus resultierender Fat Activism. Dann haben wir eben Menstruation Breastfeeding, also so die Körpersäfte, die du angesprochen hast. Dann habe ich mir aufgeschrieben Body Hair.
Ja.
Körperbehaarung und Ageism habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Magst du auf irgendwas noch spezifisch eingehen?
Ich glaube, ich könnte einfach ein paar coole Beispiele erwähnen.
Ja, bitte.
ja, dann die zeigen, was da alles gerade so abgeht. In Sachen, ich glaube, über Fat Activism haben wir schon ein bisschen gesprochen. Also da gibt es einerseits diese Plus-Size-Models, die, und ich möchte auch wirklich vielleicht an der Stelle nochmal ganz wichtig, die Arbeit, die Ashley Graham geleistet hat, überhaupt nicht schlecht machen. Mhm. Also sie war die erste Frau, mit die nicht Size Series auf einem Sports Illustrated Swimsuit Cover, das muss man auch einmal schaffen. Also sie hat da wirklich Türen aufgestoßen und ist auch jemand, ja, sie ist weiß, sie ist sexuell und heterosexuell, aber sie hat mittlerweile ein riesen Imperium geschaffen und schafft jetzt auch Arbeitsplätze für dickere Women of Color, die auch im Model-Business erfolgreich sein wollen. Also sie ist da schon sehr solidarisch, die möchte ich jetzt auch nicht schlecht reden. Mhm. Aber es gibt abseits von den Plus-Size-Models auch noch extrem coole BloggerInnen, die das Thema aufgreifen. Ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von Body Posy Panda, die eine Bloggerin aus dem UK, die selbst eine Essstörung überlebt hat und mittlerweile ihren Körper in ganz toller Weise abfeiert, weil sie immer mit dem unter dem Hashtag Celebrate a Shake macht sie so Videos, wo
Celebrate
sie
a Shake?
The Shake.
The Shake, okay.
Also das heißt, sie Celebrate a Shake, das macht sie mit Milkshake, nein.
Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, dass sie mit dem...
Das würde aber passen zu ihr, vielleicht sollten wir das vorschlagen. Ja. Body Posy Panda, tanz in Zukunft mit Milkshakes, bitte. Sie macht Videos, wo sie tanzt zu Musik und ganz einfach, also so eigentlich sehr diesem Body-Neutrality-Zugang entsprechend. Sie wackelt quasi mit ihrem Hintern und ihrem Bauch und es stört sie nicht, dass andere sehen, dass sie da eben so Belly-Rolls hat, die mit shaken. Und hat ein tolles Buch geschrieben und bei ihr ist es so, dass, ja, das ist für die hat 1 Million Follower, glaube ich, und ja, das muss man mal schaffen. Und bei ihr ist es auch so, dass sie, das ist definitiv ein Business für sie, aber die zeigt immer wieder in tausenden Posts auf die intersektionale Verschränktheit von Schönheitsnormen hin und immer wieder in ihrem Buch auch schreibt sie, der Grund, warum wir uns alle schlecht fühlen, ist die Verschränkung von Patriarchat und Kapitalismus. Der Grund, warum ihr euch schlecht seid, und das ist ja ganz wichtig, wir leben, das Wort fällt zwar die ganze Zeit, aber es ist so, in einer neoliberalen Gesellschaft, in der man, wenn man sich schlecht fühlt oder was nicht klappt, man immer selber schuld ist. Und Body Posy Panda sagt immer, der Grund, warum ihr euch schlecht fühlt, ist nicht, weil ihr schlecht seid, sondern weil euch das System das einredet und weil jemand anderer da ein Geschäft damit macht. Und der Account ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Gibt natürlich auch coole Wiener BloggerInnen, die man hier empfehlen könnte, gerade in Sachen Body Neutrality. Da würde ich auf jeden Fall Jacqueline Scheiber, a.k.a. Minusgold, nennen und Alexandra Stanic, die ganz tolle Fotografin und Journalistin ist, die sich beide auch für einen neutraleren Umgang mit dem eigenen Körper einsetzen und ja, super ästhetische, schöne Instagram-Accounts haben. Und in Sachen Breastfeeding-Aktivismus würde ich auf ein Bild hinweisen, das sehr gut zusammenbringt, diese ganzen Diskurse. Da gab es nämlich die Schauspielerin Rachel McAdams, weiß ich nicht, ob du davon gehört hast, hat einen Versace-Fotoshoot gemacht, das heißt, war in Full Glamour, also die total war ganz geschminkt und ganz schön und musste zwischendurch Pause machen und Milch abpumpen für ihr Baby. Und dann, was eigentlich die Medien total begeistert hat, war nicht der eigentliche Fashion-Shoot, sondern ihr Foto mit diesen Milchpumpen. Und hat total, und sie hat halt, für sie war das so, ja, hat halt ein Kind, macht einen Fotoshoot und dann, das war eigentlich gar nicht darauf gefasst, dass das Foto so einen großen Aufschrei auslösen würde. Aber das zeigt eben auch, wie sehr tabuisiert das noch ist. Also sexy Dekolleté in den Medien ist okay, aber die Funktion von Brüsten zu zeigen, nämlich Kinder zu ernähren, das geht natürlich nicht. Und da hat sie, gerade als eine Frau, die so viel Privilegien hat und so schön ist, die Möglichkeit, die Grenzen zu verschieben, die vielleicht jemand, der nicht so viel Privilegien hat, nicht hätte.
Aber auch das hat wieder mit der Entsexualisierung des weiblichen Körpers zu tun, dass Brüste halt nur dann gezeigt werden dürfen, wenn sie für den männlichen Blick zugerichtet sind.
Genau. Und in dem Fall eben dieser krasse Gegensatz so zu dieser sterilen High-Fashion-Modewelt und dann ja dem, was hinter den Kulissen passiert. Also super Foto. Und in Sachen Körperbehaarungsaktivismus gibt es ein drastischer Fall war die Werbung von Avida Beiström. Weiß nicht, ob du die kennst. Nein. Die ist ein ganz normatives, wunderschönes Model aus Skandinavien und hat eine Werbung gemacht für Adidas. Und sie sitzt in diesem Foto in so einem ganz lässigen Sitz da und ihr Schienbein ist im Fokus von diesem Foto. Und sie hat Beinhaare. Und sie hat für diese Beinhaare Mord- und Vergewaltigungsdrohungen bekommen.
Was? Also
Unmengen.
Oh Gott.
Und sie hat dann überlegt, das wieder runterzunehmen. Also ja. Wenn die die Beine rasiert hätte, wäre sie das durchschnittliche Model. Wunderschön. Mhm. Wunderschönes Gesicht, superschöne Haare. Und auch cooles, stylisches Outfit. Also einfach eine Werbung für eine Sportkampagne. Mhm. Und hat dann Todesdrohungen bekommen. Und sowas würde ich zum Body-Hair-Aktivismus zählen. Mhm. Und ein Gegenbeispiel dafür wäre die amerikanische Firma Billy. Das ist halt auch...
Ist das diese Kondomfirma?
Auch, aber mittlerweile auch so, machen sie auch Rasierer.
Okay.
Und die haben vor kurzem jetzt ein Video geschalten, wo man Schambehaarung sieht, die man eigentlich nicht... Eine Freundin hat vor kurzem gesagt, sie würde das eigentlich lieber Stolzbehaarung nennen, statt Schambehaarung, weil es nichts zum Schämen gibt. Aber die in einer Werbung für Rasierer wirklich Haare auf den Beinen zeigen. Mhm. Weil was wir von Gillette kennen, sind ja Frauen, die Beine rasieren, wo nichts zu rasieren ist. Also sind wir eh schon fertig eigentlich.
Ja.
Und bei Billy gibt es dann eben Frauen in Bikinis, die quote-unquote Schambehaarung haben oder die, bei denen, da sieht man eben wirklich Körperbehaarung. Und die Botschaft ist, du gehst mit deiner Körperbehaarung um, wie du willst, aber wenn du sie mal in irgendeiner Form stylen oder reduzieren willst, dann sind wir für dich da und dann kaufst du unseren Rasierer.
Ja.
Das heißt halt Femvertising, oder? Also es ist halt so eine Mischung aus, Rosalind Gill nennt das so, und Andy Seisler auch, das ist eine Mischung aus Feminismus und Werbung, die halt kann man finden, wie man will. Mm. Natürlich ist halt wieder dieser Kommerzaspekt da, aber das wäre wirklich genauso wie Werbungen für Menstruationshygieneprodukte mit rotem Blut. Das sind alles, das sind Dinge, die kann man das Glas halb voll oder halb leer sehen. Man kann sagen, das ist alles Kommerz und eher ein Blödsinn. Oder man kann sich denken, ja, da passieren wichtige Dinge. Da passiert ein Verschieben des Diskurses in Richtung weibliche Körper sind vielleicht gar nicht so grauslich.
Man kann sich aber auch beides denken.
Genau. Da finde ich dann der Conclusion von meiner Dissertation zitiert.
Ja.
Es ist kompliziert.
Ja. was hatten wir noch?
Menstruation hatten wir noch, das haben wir gerade schon erwähnt. Also da muss ich ja auch noch, ich weiß nicht, warum ich so viel Werbung mache, das muss ich jetzt auch noch sagen. Ich liebe die Arbeit, die Einhorn Berlin auf ihren Kanälen machen. Also das ist eine junge Firma aus Berlin, die sich einsetzen für nachhaltige Kondome, Verhütung und auch Menstruationsprodukte. Also in Sachen Menstruation gibt's unterschiedliche Wege, die man gehen kann, um dieses absolute Tabuthema zu durchbrechen. Ein aktuelles Beispiel wäre Caroline Kebekus. Hast du das Video schon gesehen, dass so eine Rammstein-Persiflage ist, in der sie die Periode in Bezug auf eine Petition, die es wirklich in den Bundestag in Deutschland geschafft hat, dass Menstruationsprodukte nicht mehr wie Luxusgüter behandelt werden, sondern einfach als alltägliche Gegenstände besteuert werden. Mhm. Dafür hat sie, oder im Kontext davon, hat sie ein Video gemacht, in dem sie auf einem Tampon herumreitet in so einem roten Lack- und Lederanzug. Mhm. Und das zeigt doch ganz schön, wie sehr so wirklich politische Diskurse und popkulturelle Diskurse miteinander verschmelzen und wie sehr sich die gegenseitig informieren. Genau, und dann gibt es noch ein ganz radikales Beispiel, wäre Kacey Jenkins, die ist bekannt geworden mit Vaginal Knitting. Kennst du die? Die hat... Seine australische Künstlerin.
Ich kenne sie, weil ich glaube, also in einer Folge von She Who Persisted haben wir auch über sie gesprochen.
Ah.
Aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was wir über sie gesagt haben. Aber du wirst es mir jetzt nochmal sagen.
Also Vaginal Knitting bedeutet, sie hat sich ein Knäuel Wolle in die Vagina gesteckt.
Ja, genau, ja.
Und einen Monat lang in einem Museum als Performancekunst mit dieser Wolle gestrickt, ein großes Kunstwerk, wie so einen großen Schal eigentlich.
Mhm.
Und natürlich hat sie auch weitergemacht, während sie ihre Tage hatte. Und dann gibt es halt einen Teil dieses Kunstwerks, der halt blutig ist, der rot ist. Und also der Aufschrei ist absurd, der da passiert ist. Also die hat Morddrohungen bekommen bis dort hinaus. Und bei der war auch, da sieht man auch ganz gut Lukismus, weil es ging dann gar nicht mehr darum, dass sie da mit blutiger Wolle aus ihrer Vagina irgendwas gestrickt hat, was ja wirklich sehr radikal ist, sondern es ging die ganze Zeit nur darum, dass sie schiefe Zähne hat und irgendwie schier ist. Ja.
Mhm.
Also es ist immer, das ist genauso, das wäre vielleicht abschließend zum letzten Punkt, der noch relevant ist, Ageism, also Diskriminierung aufgrund des Alters. Da könnte man aktuell sehr gut Madonna nennen.
Mm.
Die wurde ja komplett zerfetzt nach ihrem Eurovision-Auftritt, weil es geheißen hat, da war die Performance war schlecht und wenn man sich das anhört, ja, die Performance war jetzt wirklich nicht, ja, war jetzt nicht ja. so gut,
ja.
aber worum es das, also das darf man auch, natürlich darf man Kritik üben, oder? Natürlich, man darf sagen, das war kein guter Auftritt, kann man sagen, auch der Queen of Pop. Aber worum es in den in der Berichterstattung dann ging, war, dass sie auch schon, na, bist du schon zu alt, also weg mit der quasi.
Ja, ja, ja.
Also es ging dann ganz schnell ums Äußere, es ging um es ging darum, dass sie eh schon viel zu erschöpft ist, viel zu alt. Und genau, die, also da ist immer sofort eine Verschiebung von dem, was man tut, hin zu dem, wie man ausschaut.
Mhm.
Und das ist ein super Beispiel für Lookismus.
Mhm. Gerade bei Ageism finde ich ja auch interessant, dass es für Frauen ja keine richtige Art gibt, alt zu werden.
Nein.
Weil entweder du versuchst sozusagen in dieser lookistischen Ökonomie irgendwie noch was zu zählen und dich irgendwie dementsprechend zuzurichten, sei es mit Antifaltencreme oder Haare färben oder, wenn du das Geld hast, plastischen Operationen, plastische Chirurgie. Oder du machst es halt nicht, aber es ist beides auf jeden Fall falsch. Also wenn du wirklich alt ausschaust, ist es falsch. Und wenn du zu jung ausschaust für dein Alter, weil du dich irgendwie hergerichtest, ist es auch falsch.
Genau, bestes Beispiel, Renée Zellweger, können sich sicher viele erinnern. Mhm. Da hat es dann geheißen, Jösses, was ist mit Bridget Jones passiert? Die sieht ja gar nicht mehr aus wie sie selbst. Sie hat sich durch Botox komplett entstellt. Aber warum hat sie sich durch Botox komplett entstellt, wenn man dieser Schlussfolgerung folgen möchte? Weil sie sonst keine Chance hat, weil Frauen in Hollywood noch immer einfach verschwinden ab einem gewissen Alter. Und ich kann da nur nochmal das romantische Leben von Leonardo DiCaprio zitieren.
Gott.
Der noch immer, er wird älter, aber seine Freundinnen sind immer 25. Und das ist genau das, was in Hollywood-Filmen passiert. Also Frauen hören die ganze Zeit, ja, ihr seid jetzt schon zu alt für, das romantische, also quasi den Love Interest, um die romantische Protagonistin zu spielen. Mhm. Du bist jetzt nur mehr gut für die schrullige Stiefmutter. Mhm. Und das passiert aber bei Frauen ab 30 ungefähr. Mhm. Und das ist vielleicht schon irgendwie positiv geschätzt. Also sehr, sehr früh.
Das ist auch bei dicken Frauen so. Dicke Frauen sind auch nie der Love Interest, sondern irgendwie so der lustige Sidekick.
Genau.
Sind immer lustig. Dicke Frauen sind immer lustig.
Ja, genau. Und dadurch wird eigentlich das revolutionäre Potenzial ihrer Körper und ihrer eigenen Ansichten auch komplett entkräftet.
Mhm.
Also
verharmlost,
immer nur verharmlost, genau. Ja. Also es ist eh immer nur zum Lachen.
Ja, ja.
Aber da passieren jetzt ganz, ganz tolle Sachen. Also ich kann Shrill sehr empfehlen, die Serie. Und ja, da, also es passieren immer mehr so, und da ein bisschen kann man schon Lena Dunham auch nennen. Also war jetzt nicht, sie ist jetzt nicht jemand, den man wirklich, glaube ich, als dick bezeichnen würde.
Aber weit außerhalb der Norm für Hollywood.
Genau.
Für einen Hollywood-Kontext.
Und halt auch ganz weit weg von dieser Sandur-Figur.
Ja,
also
ja,
kleine
ja.
Brüste und dann halt ein bisschen Bauch. Genau, also dass man dicke Körper auch abseits von diesem ja, lustigen Haha.
Mhm.
Weil bei Melissa McCarthy, das schreibt Peterson in ihrem ganz tollen Buch, ist es ja so, dass sie so beliebt bleibt, weil sie eine ganz krasse Unterscheidung hat zwischen ihrer Celebrity-Persona, also der Mensch, den sie in den Gazetten und in öffentlichen Auftritten performt, wo sie so wirklich sich so die brave Hausfrau und hat so super neue Modelinie und so ganz, ganz brav und in ihren Rollen ja komplett auszuckt irgendwie und total, also da sind ja ganz viele so Bridesmaids, war ein zentraler Film, totale Grenzüberschreitung, aber da regt sich niemand auf, weil das wird dann eh wieder zusammengehalten durch ihr braves, bürgerliches Auftreten als Berühmtheit quasi.
Was ich auch noch interessant finde, jetzt auch in Bezug auf Ageism, ist, dass Schönheit nur dann okay ist, wenn sie natürlich, unter Anführungszeichen, natürlich ist. Also das heißt, wenn du als Frau oder auch als ältere Frau eben zum Beispiel durch Schönheitsoperationen versuchst, diese Schönheit herzustellen, dann wird es auch, ich will nicht sagen tabuisiert, aber lächerlich gemacht und angegriffen. Man muss halt immer den Eindruck machen, das ist nur Yoga und Wasser trinken.
Auf jeden Fall. Und es ist ja überhaupt, eigentlich wäre uns sehr damit geholfen, wenn man Schönheit als etwas anerkennen würde, das wirklich
erarbeitet wird.
Das erarbeitet wird.
Mhm.
Und dass man sagen würde, ja, um dahin zu kommen, also selbst die Models, die wir auf Plakaten sehen, schauen in echt nicht so aus wie die Models, die wir auf Plakaten sehen. Also es gibt diese Leute ja gar nicht.
Mhm.
Wir haben jetzt noch gar nicht über Photoshop und sonstige Nachbearbeitungsprogramme gesprochen, die ein komplett unrealistisches Ideal schaffen.
Mhm.
Aber ich glaube, es wär spannend, Schönheit quasi, also es wäre uns allen geholfen, aber dann ist halt die Schönheitsindustrie ein bisschen traurig, wenn wir sagen würden, ja, es gibt ein Ideal, entweder ich erfülle es oder nicht. Und wenn nicht, Pech gehabt, dann bin ich halt mehr als Schönheit.
Ich habe wichtigere Sachen zu tun.
Genau. Ja. Also nicht, weil es ist so die vorherrschende, absolut vorherrschende, notwendige, es ist so ein Diktat der Schönheit. Und alle müssen schön sein. Mhm. Und deswegen kommt jetzt wieder, ja, Schönheit auseinandernehmen, dekonstruieren und ganz wichtig, aber gleichzeitig sind wir nicht auch mehr als schön. Mhm. Können wir nicht auch vielleicht noch was anderes, außer gut ausschauen?
Eines meiner Lieblingszitate zu dem Thema, das kann ich dann im Nachspann noch ganz zitieren, ist, Schönheit ist nicht, oder Prettiness, Hübschheit, Schönheit ist nicht die Miete, die du zahlen musst, um als Frau einen Platz auf der Welt zu haben.
Genau. Weil es ist so, dass es auch bei Männern immer mehr Druck gibt, gewissen Standards zu entsprechen. Aber das ist eben die Krux an dieser Schönheitsdiskussion, dass Frauen wegen ihrer reproduktiven Fähigkeiten, also weil sie die sind, die Kinder bekommen, immer schon näher mit Natur und Körper und Aussehen definiert werden als Männer. Mhm. Also Frauen sind immer Körper zuerst und dann mehr und bei Männern ist es umgekehrt. Mhm. Und genau, also es ist wirklich, das gilt, finde ich, ganz, ganz stark zu kritisieren.
Ja, und bei Frauen ist es halt irgendwie so die erste Notwendigkeit, die erste Anforderung, die sie überhaupt erfüllen müssen, um irgendwas anderes tun zu dürfen. Und bei Männern ist es halt, wenn er gut ausschaut, auch noch super, aber ist jetzt nicht unbedingt so notwendig.
Genau. Ich meine, früher war Schönheit ja noch viel mehr ein Kapital, weil am Heiratsmarkt, man hatte ja keine Optionen. Mhm. Also das Einzige, was, wenn man so Jane Austen-Romane liest, und da können wir noch viel weiter zurückgehen, aber wenn man die liest, worum ging es dann, was man für einen Teint hat und was man für eine Complexion hat und ob man eh schön genug ist. Und wenn nicht, dann konnte man, also ganz auch, wenn man das hart ökonomisch betrachtet, konnte man dann sein Leben vergessen, wenn man keine schöne Partie war quasi.
Ich würde dir gerne noch ein paar HörerInnen-Fragen stellen. Und eine davon, die ich sehr schwierig finde, ich bin gespannt, was du sagst dazu. Wie kann man als Ärztin sozusagen body positive oder body neutral umgehen mit dem Thema Übergewicht und auch den damit einhergehenden potenziellen Gesundheitsrisiken?
Ja, ich habe schon überlegt, wie ich diese Frage beantworten soll. Ja. Und habe schon überlegt, ob ich einleiten soll mit, ja, als studierte Medizinerin, möchte ich sagen. Bitte. Nein, also als Disclaimer, im Vorhinein auf jeden Fall, ich bin keine Medizinerin, sondern eher Hypochonder. Mhm.
Das war auch eine gute Voraussetzung, um über Gesundheit zu sprechen.
Ja, richtig, stimmt.
Also du kennst alle Krankheiten wahrscheinlich.
Ein paar. Was dieses Thema betrifft, ist es wirklich extrem schwierig. Mhm. Aber da würde ich darauf verweisen, dass, was das Wichtigste hier ist, ist eine gewisse Awareness, also ein Bewusstsein, dass dünn nicht automatisch gesund bedeutet und dick nicht automatisch krank. Es gibt die sogenannte Health at Every Size Bewegung, das heißt Gesundheit in jeder Körpergröße, die darauf hinweist, dass ganz problematisch Ärzte und Ärztinnen, oft dicke Menschen, schon beim ersten Kennenlernen, schon bei der Anamnese, also beim ersten Gespräch, sofort alle Symptome immer auf ihr Dicksein reduzieren und damit ganz, ganz problematischerweise andere Optionen ausschließen. Es kann auch jemand von einem Zecken gebissen worden sein und FSME haben und das liegt nicht an seinem oder ihrem Dicksein. Mhm. Also das ist das Wichtigste, glaube ich, dass man so quasi für sich mitnimmt, versuchen wir, den Menschen zu sehen und nicht nur das Dicksein. Und also auch wenn man jetzt, da muss man, glaube ich, keine Diskussionen führen rund um ab welchem BMI oder so wird jemand dick, weil das ist überhaupt eine, also so Hinterfragen von Schönheit, von Gesundheitsdiskursen ist, glaube ich, da soll es wirklich Schulungen auch für Ärzte und Ärztinnen geben. Weil gerade beim BMI ist es komplett absurd. 1998, also der Body Mass Index, wurde 1998 von 27,8 als akzeptabel auf 25 abgestuft und über Nacht waren dann 29 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner plötzlich fettleibig. Mhm. Und ich meine, das zeigt ja, dass da auch Interessen der Pharmaindustrie, Interessen der Gesundheitsindustrie dahinter sind, weil so funktioniert unser System halt. Da gibt es halt eine von Menschen scheinbar, es wirkt immer so, als wäre das natürlich, aber die wird ja nur naturalisiert quasi. Mhm. Da heißt es dann, na gut, ab dem 0,1%-Punkt bist du fettleibig. Und ich glaube, da muss man für sich mitnehmen, dass man versucht, dass man versucht, ganzheitlich an einen Menschen heranzugehen und eben nicht sofort alle Symptome auf Dicksein zurückzuführen, weil man eben wirklich dann ganz, ganz schlimm gesundheitsgefährdende andere Einflüsse vergessen kann. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es extrem schwer ist. Mhm. Aber ich kann wirklich nur die Publikationen zu Health at Every Size empfehlen, die wirklich sehr, sehr spannend sind. Und auch so Intuitive Eating.
Mhm. Also okay, was bedeutet das?
Dass man quasi isst, worauf der Körper Lust hat gerade. Und dass man dadurch auch mal loslässt von, ist das jetzt gesund, nicht gesund. Dass man einfach mal schaut eine Zeit lang, was der Körper gerade eigentlich braucht. Mhm. Und natürlich...
Aber wenn ich intuitiv eaten würde, würde ich nur Chips essen.
Aber das glaubt man nur. Man macht das nur nicht.
Glaube ich nur?
Ja, okay. Also es gibt ganz viele Berichte, die Leute so sagen, boah, ich glaube, das kommt auch in dem Buch von Body Posse Panda vor, dass sie sagt, ja, am Anfang wollte sie wirklich nur so Schoko-Brownies die ganze Zeit, aber es vergeht einem halt, oder? Das will man ja auch nicht die ganze Zeit. Mm. Also, und dass sich das dann einpendeln würde. Also, dass man generell so im medizinischen Bereich Gesundheitsdiskurse aufbricht, weil Ausgrenzung und Entmenschlichung von dicken PatientInnen hilft einmal sicher nicht für die Gesundheit.
Ja, und das hat dann auch wieder gesundheitliche Konsequenzen, wenn du jemanden,
Genau, weil man muss sich vorstellen, man kommt dann hin und wird sofort immer darauf reduziert und vielleicht hat man gerade einfach ein ganz anderes Problem.
Ja, ja.
Also eine Blinddarmentzündung wird jetzt auch nicht unbedingt mit dem Dicksein zu tun haben. Oder. Mhm. Also dass man diese Diskurse einfach aufbricht.
Also ich habe auch noch eine ziemlich lange Nachricht gekriegt von einer Hörerin, die ich gerne vorlesen würde, weil ich mir gerade schwer tue, das kurz zusammenzufassen. Mhm. Also sie schreibt, liebe Beatrice und liebe Elisabeth.
Ah, danke.
Meine Mutter erzählt mir immer wieder davon, dass sie von ihren Arbeitskolleginnen negative Kommentare zu ihrem Erscheinungsbild bekommt. Also, dass ihnen die Kleidung meiner Mutter nicht gefällt oder dass sie extrem fertig ausschaut. Oder etwas... ja, so, story of my life.
Kede.
Oder etwas nicht anziehen sollte, weil es zum Beispiel ihren Busen so klein macht und so weiter. Dabei ist es sogar so, dass meine Mama quasi dem klassischen westlichen Schönheitsideal entspricht. Natürlich machen solche Kommentare sie trotzdem sehr traurig und wütend. Nun meine Frage, was kann gegen solche Kommentare geantwortet werden? Gibt es hier irgendwelche Tipps, dass Ihre Arbeitskolleginnen verstehen, dass es nicht okay ist, den Körper bzw. das Erscheinungsbild von jemand anderem zu kommentieren? Das ist mal die erste Frage. Und ihre zweite Frage ist dann, ist Skinny-Shaming eurer Ansicht nach auch Body-Shaming? Danke und liebe Grüße. Und ich sage jetzt den Namen nicht, weil wir wissen nicht, ob sie damit okay ist, dass ich den Namen sage.
Okay. Ja, die Skinny-Shaming und Fat-Shaming-Diskussion hatten wir eigentlich schon, oder? Also die haben wir schon darüber gesprochen. Ich würde sagen, ja, definitiv. Also es ist auch eine Form von Body-Shaming, wenn man so diese ganzen, noch so ein Hungerhaken, die schaut ja aus, keine Ahnung, das hätte 3 Wochen nichts zum Essen gehabt und so weiter. Also das ist auf jeden Fall auch eine Form von Body-Shaming, weil ein Mensch aufgrund des Äußeren beschämt wird. Mhm. Also auf jeden Fall. Aber die strukturelle Diskriminierung erfahren dünne Menschen weniger. Mhm. Genau, so würde ich das stehen lassen.
Genau, und die erste Frage war eben, genau, wie man umgeht, wenn man Arbeitskolleginnen oder wen auch immer im Umfeld hat, die da sich berufen fühlen, zu kommentieren, wie man ausschaut.
Ja, also ich kann nur sagen, same girl, same. Also ich finde, das ist wirklich auch aus meiner so Jugend, es ist wirklich, wir hatten auch Verwandte, die so Sachen in den Raum geworfen haben wie, na du bist aber blatt worden und sowas. Okay. Also das muss man verkraften, wenn man gerade in der Pubertät ist und irgendwie, boah, also ja. Ich kann nachvollziehen, dass, also erstens mal ist das eine absolute Grenzüberschreitung. Mhm. Und niemand hat das Recht, den Körper von anderen Menschen zu kommentieren. Schon gar nicht eigentlich in einem professionellen Umfeld, oder?
Ja, voll.
Also vermutlich ist die Mama mit den ArbeitskollegInnen auch befreundet oder zumindest kennt sie schon länger. Aber ich finde, erstens mal ist es eine Grenzüberschreitung. Zweitens, und da haben wir damals auch darüber gesprochen, ist eine starke Gewichtsabnahme zum Beispiel nicht immer ein super Zeichen. Mhm. Also wenn jemand sagt, boah, wie hast du das gemacht? Wie viel hast du abgenommen? Mhm. Und dann ist die Antwort, ja, weiß nicht, das ist jemand, den ich liebe, gestorben und ich habe 3 Wochen nichts essen können. Mhm. Also dieses Kommentieren, dieses Ungefragte, und das heißt nicht, dass man nie wieder Komplimente machen kann, wenn jemand gut ausschaut, in einem coolen Outfit. Aber es kommt immer auf die Art und Weise an, wie. Und ja, wie geht man mit diesen Zuschreibungen um? Also ich glaube, besonders im persönlichen, familiären Umfeld ist es oft ganz schwierig. Gleichzeitig aber hat man da auch mehr Zeit und mehr Möglichkeiten. Und ich denke, die Firmenbeziehungen der Mama werden ja länger weitergehen. Mhm. Und ich hoffe, dass da ab einem bestimmten Zeitpunkt, also man darf nicht total aggro drüber fahren, weil ich glaube, dann schließt man Kommunikationskanäle zu. Aber wenn sich mal die Möglichkeit bietet, würde ich darauf hinweisen, dass diese Kommentare ja unangenehm sind, dass sie sich nicht wohlfühlt damit und dass ja sie das gerne, also dass ich würde es thematisieren, wenn es geht. Und dann die Dinge, die wir heute im Podcast besprochen haben, vielleicht auch mit einbringen. Mhm. Also einfach zu sagen, du weißt du, dass ich eigentlich mehr bin als mein Äußeres oder weißt du, dass mich das verletzt, wenn du mich da als jemand mit zu kleinen Busen bezeichnest oder als zu dick oder sonst was. Genau, also ich versuchen die richtigen Momente zu finden, darauf zu reagieren. Und ich glaube, es gibt verschiedene, das ist so wie bei Hass im Netz, es gibt verschiedene Strategien. Kommt natürlich auch auf den Grad der negativen Äußerung an. Also wenn man
die ganze Verletzung auch, genau, mit dir selbst dann, ja.
Genau, also Grad der Verletzung von einem selbst und dann auch, ob das, also ich meine, im Internet wird es ja wirklich oft strafrechtlich relevant. Also da ist dann nichts mehr mit Humor. Aber man könnte in solchen Situationen, Humor ist immer gut, wenn einem gerade so ein super Konter einfällt, das hilft natürlich.
Also ich meine, mir wurde ja auch schon durch meine schon angedeuteten Gewichtszu- und Abnahmen wurde auch schon zu mir gesagt, so, ja, was, du hast zugenommen. Und dann sage ich halt so, ja, weiß ich, no fucks given, so. Also weißt du, aber das ist halt auch was nicht jeder kann.
Ja, und man darf da nicht die Schuld oder quasi die Verantwortung auf die beleidigte Person hinschieben. Also so quasi, na, jetzt hast du schon wieder so beleidigt reagiert. Naja. Du verstehst ja gar keinen Spaß. So, also ganz sicher nicht. Es handelt sich halt, ich finde, das ist eben bei diesen Schönheitsdiskussionen mir immer so wichtig zu betonen, es handelt sich da um strukturelle Probleme und strukturelle Normen, die manchen nützen und manchen schaden. Und vielleicht kann man da mit kleinen auch so Infos irgendwie in Diskussionen reingehen. Und gerade auch, da gibt es auch ganz spannende Forschung zu die, also du hast vorhin erwähnt, den männlichen Blick in Sachen Dekolleté und Brüste. Und es gibt ja auch einen Blick zwischen, so einen, der wird genannt in der Forschung Horizontal Gaze, also einen horizontalen Blick zwischen Frauen, die sich gegenseitig ja auch ganz stark beschämen. Und wo es immer heißt, na, was hast du denn heute wieder an? Und so weiter. Gibt es ja oft, oder? Also wenn man so...
Wir reden ständig so miteinander.
Ja, wir sowieso. Wenn man... Na, aber gerade wenn man sich sehr nah ist, oder? Ja, ja. Unter Geschwistern, unter engen Freundinnen.
Ja, ja.
So, na, so kannst du aber nicht in den Club gehen, das wird niemandem gefallen und so weiter. Und dass man da auch versucht, im eigenen Umgang mit ganz den engen Menschen wirklich einen positiven, wertschätzenden oder eben neutralen Umgang mit dem Körper zu ganz aktiv zu forcieren und was anzuziehen, wo man sich wohlfühlt drin und nicht irgendwelchen Normen anbiedern, auf die man gerade keine Lust hat. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig. Da hat Lori Penny gute Sachen dazu geschrieben, dass Schminken und sich schön herrichten überhaupt an sich gar nichts Schlechtes sind. Also das kann ja total Spaß machen. Also da gibt es ja einfach, ist ja auch eine Form von, also auch eine Ausdrucksmöglichkeit. Aber sobald es ein Zwang wird, ist es ein Problem. Und dass man eben versucht, in seinem Alltag diese Dinge aufzubrechen. Aber ja. Schwierig.
Sehr schwierig. Ich finde es aber auch, was ich auch gut finde, ist, dass man, wenn man sich selbst irgendwie immer wieder vergegenwärtigt und das vielleicht auch artikuliert, dass man nicht existiert, um gefällig zu sein im Wortsinn, also anderen zu gefallen. So, meine Aufgabe ist jetzt nicht, dass ich gut für dich ausschaue, meine Aufgabe ist, dass ich hier meine Arbeit mache zum Beispiel.
Genau.
Und das hängt nicht davon ab, wie ich ausschaue dabei.
Ganz genau.
Außer du bist vielleicht Model.
Ja, nein, ist wirklich, ist ein schwieriges Thema, vor allem wenn es auch so, wie es rüberkommt, der Mama total wehtut. Also es tut mir echt leid. Aber es ist halt wirklich, und je mehr man rauskommt aus so einer feministischen Bubble, in der es ja eigentlich auch eigene wieder Regeln gibt, man, also ganz spannend, so das Thema Lookismus und feministische Kreise, weil wenn man dann dort stark geschminkt und sehr feminin auftaucht, kann das auch ein Problem sein. Besonders zum Beispiel für Transfrauen, die gerne sehr feminin sich geben möchten und dann in feministischen Kreisen nicht akzeptiert werden, weil sie sich ja quasi dem Diktat der Schönheitsindustrie unterstellen, so wird oft gesagt. Also auch super, super problematisch. Aber gerade bei der Mama ja versuchen, also je nachdem, wie die Beziehung zu den Menschen ist, irgendwie Türen aufzumachen, diese Dinge anders zu sehen. Mhm. Also was ich sagen wollte, je mehr man rauskommt aus der feministischen Bubble, desto mehr merkt man, wie stark diese Diskurse noch sind. Also da ist nichts mit, ja, alle Körper sind schön, keine Ahnung, sondern da ist man schier, grauslich. Mhm. Und also das sind sogar kurze Haare ein Aufreger. Mhm. Also ja, da haben wir noch viel zu tun.
Hast du irgendwelche, also du hast ja schon ein paar Sachen erwähnt, aber ich würde dich gerne noch fragen nach so Empfehlungen. Also wem soll man folgen auf Instagram, wen soll man hören, was soll man schauen, was soll man lesen? Also was sind so die ersten paar Sachen, die du empfehlen würdest, wenn jemand sich fortbilden möchte oder sich, um ein furchtbares Wort zu verwenden, empowered fühlen möchte?
Kann man da eine riesen Liste in die Shownotes packen?
Das kann man machen, ja.
Sehr gut, weil dann werde ich die einfach mal schicken. Ja. Wenn ich unbedingt noch erwähnen möchte, ist auch Ina Holub, die auch eine Wiener Aktivistin ist, die diese tollen Queer Fat Feminist T-Shirts macht und die jetzt auch vor kurzem einen Voguing-Workshop gemacht hat. Also eine Frau, die sich als queer, dick und feministisch bezeichnet und einfach auf alles pfeift und super geile Voguing-Workshops macht. Also das ist auch so sehr, für mich sehr empowernd, weil sie, und ihr Instagram-Account ist wirklich auch sehr, sehr radikal. Also in Sachen, wie weit kann ich gehen in der Grenzüberschreitung? Und ja, Accounts, denen man folgen kann, kenne ich ganz, ganz viele, die schicke ich dir für die Shownotes.
Gut, also ihr werdet jetzt eine ganz lange Liste in den Shownotes finden. Die Shownotes sind die Folgenbeschreibung. Das muss ich auch immer dazu sagen, weil manche Leute haben mich dann schon gefragt, was die Shownotes sind, weil ich immer wieder sage, was sind denn Shownotes? Das ist die Beschreibung der Folge. Die findet ihr auch quasi in eurer Podcast-App, wo ihr den Podcast hört. Dann habe ich noch die letzte Frage an dich und das ist, wo findet man dich im Internet?
Mich findet man auf allen sozialen Medien. Auf Instagram und Twitter bin ich Femsister, F-E-M-S-I-S-T-A. Und auf Facebook Elisabeth Lechner, genau. Mhm. Und ich habe auch alle möglichen akademischen Profile, aber vor allem, also mir liegt ja interessanterweise der Instagram-Account am meisten am Herzen.
Ja, ja.
Weil Twitter ist oft so, Gruppen von Männern beleidigen sich gegenseitig wie im Kindergarten. Und es fühlt sich Instagram irgendwie für mich produktiver an. Ja. Aber vermutlich auch, weil die Welt der Body Positivity so eine stark visuelle ist. Und ja, ich habe da meine eigenen Sachen, meinen eigenen Content. Ich habe meine ganzen AktivistInnen, denen ich folge. Und auch den Austausch mit der Community. Also bin ein bisschen Insta-addict.
Und man findet auch wahrscheinlich diverse akademische Publikationen von dir.
Genau. Und die man nicht findet, kann ich gern teilen und schicken. Ja.
Wenn man dich sucht, Elisabeth Lechner.
Richtig, ja. Ja. Oh ja, und ein Video gibt es auch über meine Arbeit.
Ah ja, stimmt. Ja, das können wir dann auch verlinken in den Shownotes.
Ah, super.
Ja.
Machen wir das.
Ja. Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch loswerden würdest, was wir nicht besprochen haben?
Ich glaube, wir haben wirklich sehr viel besprochen und das Wichtigste abgedeckt. Und nehmt euch für den Sommer das Motto mit, wie bekomme ich einen Beachbody? Habt einen Körper, geht an den Strand, passt schon so.
Danke.
Bitteschön.
Vielen lieben Dank, Elli, für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Elisabeth Lechner findet ihr, wie gesagt, auf Twitter und auf Instagram @femsister und ich kann euch nur sehr ans Herz legen, ihr da zu folgen. Sie macht immer wieder sehr großartigen, auch Body-Positive und Body-Neutral-Content. Wie ihr in diesem Interview erfahren konntet, ist sie eine sehr reiche Quelle an Wissen, wenn es um die Themen geht. Also folgt ihr dort. Große Töchter könnt ihr auf Facebook und Instagram finden, @großetöchterpod mit 2s und ue. Mich findet ihr @FrauFrasel und zwar auf Instagram und auf Twitter. Am aktivsten bin ich allerdings und am liebsten aktiv bin ich auf Instagram. Da interagiere ich auch am liebsten mit meinen HörerInnen und da könnt ihr dann auch regelmäßig zum Beispiel HörerInnen-Fragen an meine Gäste stellen. Also folgt am besten @großetöchterpod. Ihr könnt mir auch ein E-Mail schreiben, großetöchterpodcast@gmail.com oder einfach das Kontaktformular auf der Homepage benutzen. Nicht vergessen, abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Den Podcast bewerten und rezensieren. Das hilft mir dabei, dass ihn auch andere Personen finden. Und wir alle brauchen ja mehr Feminismus in unserem Leben. Also gönnt doch euren Freundinnen auch diesen Podcast. Und wenn ihr könnt und wollt, dann freue ich mich auch, wenn ihr Große Töchter auf Steady unterstützt. Ich bin euch ja noch ein Zitat schuldig, wie ich es in der Folge versprochen habe. Und das ist ein Zitat von Erin McKean. Und ich finde es großartig und deshalb mag ich es euch nicht vorenthalten. Zitat: You don't have to be pretty. You don't owe prettiness to anyone. Not your boyfriend, spouse, partner. Not to your co-workers. especially not to random men on the street. You don't owe it to your mother, you don't owe it to your children, you don't owe it to civilization in general. Prettiness is not a rent you pay for occupying a space marked female. Bis zum nächsten Mal, nicht kleinkriegen lassen.